Paulus Vortragskassette 1003. Auf beiden Seiten der Kassette spricht Arthur Muhl, Zürich, über das Thema Das Lied der Lieder, das hohe Lied Salomos, mit Ergänzungen von Adolf Heller, Arosa 1971. Paulus Verlag, Karl Geier, Heilbronn, Goethestraße 38.
Wir schlagen auf inmitten unserer teuren Bibel der Rechnung Gottes das hohe Lied. Bisher das Lied der Lieder von Salomo. Das Lied der Lieder von Salomo. Der König der Könige. Da wissen wir sofort, was zu verstehen ist. Der Höchststehende. Gleichfalls der Herr der Herren. Das Heilige der Heiligen ist die Ausdrucksweise im hebräischen und griechischen Text zur Bezeichnung des Allerheiligsten. Das Allerheiligste ist eine deutsche, gut passende Wiedergabe. Aber der Text vom Geiste Gottes eingehaucht, sagt auch hier, dem Raume und den Dingen hochheiliger Art, das wir Allerheiligstes nennen, es ist das Heilige der Heiligen. Bedeutet wiederum das Überragende, der Höhepunkt, das Beherrschende von allen ähnlichen Gegebenheiten oder Rängen. Das Lied der Lieder. Also was heißt das? Es gibt vor Gott kein wunderbareres, köstlicheres, überragenderes Lied als das Lied der Lieder. Da staunen wir. Da staunen wir. Warum? Es hat einmal ein Bruder, der an Bord diente, ich war dabei, empfohlen, wenn ihr beim fortlaufenden Bibellesen mit dem Büchlein Prediger fertig seid, dann empfehle ich euch, blättert zwei Blätter weiter und lest gerade weiter beim Propheten Jesaja. Also, das Büchlein Hohe Lied ist besser, man liest es gar nicht. Ja. Wisst ihr, was das bei mir ausgelöst hat?
Das Gesetz reizt zur Übertretung.
Ein solcher Vorschlag, ja, ein solches Gesetz hat mich wirklich im Heiligen Geiste gereizt, mich dieses verschupften Büchleins einmal anzunehmen. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Büchleins liegt nicht da und dort in unserer Bibel im Worte Gottes versteckt, sondern es ist nötig, das habe ich je länger je mehr empfunden, die ganze übrige Schrift zu konsultieren, zu Rate zu ziehen, um zu wissen, was sagt die Schrift über den Begriff Lied. Lied der Lieder. Über den Begriff und die Person Salomo. Dann beginnt es ja gleich ziemlich kühn und freimütig. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Eigenartige Begründung folgt. Punkt für Punkt. Sich nur aus den Aussagen der Bibel belehren zu lassen, und zwar durchgehend. Und dann allerdings, liebe Geschwister, dann kommt man aus dem Staunen nicht heraus. dass wir befähigt sind, ein solches Büchlein so lesen zu können, dass wir langsam aber sicher selber überzeugt und überführt werden. Es ist wirklich das Lied unter den Liedern, die Gott kennt, das Wunderbarste. Das Wunderbarste.
Merkt euch den einfachen Satz. Schrift lässt sich nur durch Schrift erklären. Und das Heranziehen von Philosophie, vor der Paulus sehr warnt, die alte statistische und andere Philosophien, das Heranführen von Philosophie oder auch von Gelehrsamkeiten, Wissenschaft und Tradition und so weiter, führt oft auf Ab- und Irrwege. Schrift lässt sich nur durch Schrift erklären. Das kann ein Kind sich merken und kann danach handeln sein Leben lang.
Wir können auch sagen, die Bibel ist ihr eigenes Lexikon.
Der Kommentar.
Kommentar. Salomo, dürfen wir sagen, das war der weise Baumeister des Alten Testamentes, der den heiligen Tempel des Herrn bauen konnte. Kennen wir einen weisen Baumeister im Neuen Testament?
Paulus
darf sagen, so habe ich als weiser Architekt den Grund gelegt und so weiter. Hat er auch vom Geiste Gottes so etwas Ähnliches wie ein Hohelied der Liebe empfangen? Ja, sind schon, die Antwort haben wir schon. 1. Korinther 13, das nennen wir, das ist das Hohelied der Liebe. Dabei steht da gar nichts von Hohelied der Liebe. Nicht? Allerdings, die Liebe Gottes wird in ihrer unfassbaren Herrlichkeit in menschlichen Worten zur Darstellung gebracht, so dass wir gewiss und ruhig sagen dürfen, das ist das Hohelied der Liebe Gottes im Neuen Testament. Eigenartig, ein erster Baumeister, voll göttlicher Weisheit, dieses Hohelied, ein zweiter Baumeister, voll göttlicher Weisheit, sein Hohelied.
Gestattet mir zwei Minuten.
Werde ich um zwei bitte, dem gebe ich vier.
Ich möchte euch aus 1. Korinther 13 wenige Verse nur vorlesen, nicht erklären. Indem ich da, wo steht die Liebe, sage Gott, denn Gott ist Liebe. Ich lese jetzt vor. Gott ist langmütig, ist gütig, Gott neidet nicht, Gott tut nicht groß, Gott bläht sich nicht auf, Gott gebärdet sich nicht unanständig, Gott sucht nicht das Seine, Gott lässt sich nicht erbittern, Gott rechnet Böses nicht zu. Er freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Er freut sich mit der Wahrheit. Gott erträgt alles. Gott glaubt alles. Gott hofft alles. Gott erduldet alles. Gott vergeht nimmer.
Ich greife kurz zwei Dinge hervor. Gott lässt sich nicht erbittern. Und kann Gift und Galle seiner Feinde spritzen, wie sie will. Im Herzen Gottes werden wir nie ein Würzelchen von Bitterkeit gegen irgendeinem seiner Feinde finden. Unmöglich. Das ist nur in der Kreatur möglich. Bei heiligen Engeln ist das sehr möglich, sogar reichlich da. Das ist ihr Irrtum. Gott rechnet das Böse nicht zu. Ich sage immer wieder, das glauben wir noch lange nicht. Wir treten da an mit Wenn und Aber, ja, das fehlte gerade noch und so weiter und so weiter. Lassen wir uns hier einmal in den Gehorsam des Christus hineinpflanzen, der Gegenwart des Herrn. Gott rechnet das Böse nicht zu. Dafür hat er rechtsmäßig gründlich gesorgt, auf Golgatha. Dass er in seiner Liebe von vor Grundlegung der Welt an, als er alles wieder Göttliche und Böse, Gesetzlose kommen sah, dort war keine Wurzel der Bitterkeit und dort schon zum Voraus rechnete er keinem seiner Geschöpfe das Böse zu. Während dem ganzen Ablauf bleibt Gott sich selber treu und rechnet keinem seiner Geschöpfe Böses zu. Und am Abschluss steht Gott tadellos rein da, als der Einzige, der keinem einzigen Wesen je einmal auch das Geringste an Bösem, das getan wurde, zugerechnet hat. Wie steht's nun in meinem und unserem Herzen? Sind wir soweit verwandelt in sein Bild? Das ist uns geschenkt, liebe Geschwister. Ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen? Ja. Können wir da Barrieren errichten gegen den Strom dieser Liebe, die sich in unsere Herzen ergießt? Wartet. Können wir das? Können wir Widerstände einschalten? Können wir diesen Geist dämpfen, betrüben? Geschwister, wenn jeder von uns hier es sich schenken ließe, von Augenblick an keinem Menschen mehr vorerst irgendetwas Böses zuzurechnen. Da könnte sich Gott, der Heilige Geist, in einer Weise in Kraft und Herrlichkeit offenbaren. Ich schließe diesen Zusammenhang, weil vom Bruder Heller so fein ins Licht gestellt, mit jenem Wort, dass nicht ein Würzelchen von Bitterkeit in eurem Herzen gefunden werde.
Jakobus.
Danke.
Jakobusbrief.
Was hat das für eine Folge, wenn wir hier keinen Gehorsam leisten? Damit nicht die vielen verunreinigt werden. Wenn ich hier stehe und habe irgendein Würzelchen von Bitterkeit gegen irgendjemand, dann liegt eine verunreinigende Welle in der ganzen Versammlung. Und wenn bei euch so etwas vorliegt, auch im Geringsten, auch nur ein Jota oder ein Pünktlein vom Jota, verunreinigt das alle anderen. Ich habe nicht gedacht, dass wir beim Aufschlagen des Liedes der Lieder gleich hier ankommen. Aber merken wir jetzt, darf ich sagen, als Beweis dafür, dass dieses Lied der Lieder wirklich in den Augen Gottes das wunderbarste Lied ist, das herrlichste, hat er uns jetzt im Geiste gerade in diese Zusammenhänge versetzt, wo wir dastehen als schuldig vom Scheitel bis zur Sohle. Gelegenheit haben, uns einmal hier zu beugen, anstatt auf die anderen zu blicken, stimmt's bei dem und bei jener und so weiter nicht, ist bei mir noch die geringste Wurzel von Bitterkeit gegen irgendjemand oder gegen irgendetwas vorhanden. Wir können solche Dinge, die da vorliegen würden, im Augenblick im Blute des Christus erledigen. Es ist ein großes, buntfarbiges Gleichnis, dieses Lied der Lieder, das sich aus vielen kleinen Gleichnissen zusammensetzt. Vorerst alle so unverständlich für uns wie die übrigen Gleichnisse Jesu. Vorerst. können vollständig falsch gelesen und interpretiert werden. Wir dürfen rückblickend noch einmal hören, das Hohelied gibt uns in einmaliger Weise Zeugnis von der heiligen Glut der Gottesliebe. Brennend, brünstig, berückend, zärtlich, voller Spannung und Dramatik und Romantik, in höchster Intimität. Dem Reinen ist wie viel rein? Auch im Hohen Lied? Bitte schön, erst recht. Es ist die unbeschwerte, unbekümmerte Ausdrucksweise in geistlicher, göttlich gewählter Sprache, sich menschlicher Ausdrücke und Gegebenheiten bedienend. Es gilt wie bei Jesus in seiner Fleischgestalt wohnt die ganze Fülle der Gottheit verborgen. Und in dieser Fleischgestalt des Hohen Liedes liegt die ganze Fülle der Liebe Gottes. Verborgen und doch völlig offenbart. An Poesie und Lieblichkeit ist dieses Lied der Lieder vor Gott nicht zu übertreffen. Gleichzeitig aber birgt es tiefste Erkenntnis in verschlüsselter Sprache. Es gibt Antwort auf letzte Fragen. Und im letzten Kapitel die Antwort Gottes auf die brennendste, glühendste Frage: Was ist mit denen, die dem unbarmherzigen Gericht des Feuersees des zweiten Todes verfallen? Gibt es die Antwort aus dem Herzen der Liebe Gottes. Salomo ist der Schattenriss für Christus in siebenfacher Weise. Nur schnell, er ist der Liebling Jehovas, der Name, den der Prophet Nathan im Auftrag Gottes ihm gibt, Jedidia. Er heißt Salomo als mit zweitem Namen, unser Friede, der Friedefürst. Er ist der Sohn Davids, er ist der Weiseste, er ist der Herrlichste, alles Christus Darsteller. Wer spielt die zweite Hauptrolle im Lied der Lieder? Seine Geliebte, die Sulamit. Was heißt Sulamit auf Deutsch? Sehr verwandt mit Salomo. Die zum Frieden gebrachte Seele, Gemeinde oder Tochter Zion oder was es alles nun sein kann. Die wunderbarste Erfüllung der Zeugnisse im Lied der Lieder wird von Gott durchgeführt mit der Gemeinde Jesu, die sein Leib ist. Denn von der Gemeinde des Leibes des Christus, welcher im Blick auf Israel und alle andere Schöpfung männlichen Charakter hat, ist die Gemeinde Christi ihrem Haupte wie untergeordnet, mit einem anderen Bild. Ich aber beziehe das große Geheimnis, das Gott zwischen Mann und Weib gesetzt hat, auf Christus und seine Gemeinde. Paulus muss noch weitergehen, wenn er sagt, ich habe euch einem Manne verlobt, habe euch Christus als eine reine Jungfrau zugeführt. Und schon sind wir eine Gemeinde Jesu Christi, die Gott der Vater zum Frieden gebracht hat, zu seinem Sohne gebracht hat und in völligen Gottesfrieden versetzt hat. Ja. Wenn wir so sagen dürfen, durch die Gnade Gottes, wir können nichts dafür als danken, erfüllt sich dieses wunderbarste Gotteslied zuerst und am herrlichsten im Ablauf des Heilsweges der Gemeinde Jesu, der Glieder seines Leibes. Die Sulamit stellt dar, jede einzelne Seele, Menschenseele, die zum Frieden gebracht ist in Christo Jesu. Jede kleine Gruppe von Gläubigen, die zusammenkommt, die den Herrn Jesus lieb haben, sind eine Sulamit, zum Frieden gebracht. Die Gesamtgemeinde, eine Sulamit. Die Tochter Zion, auf einer anderen Ebene, einer anderen Akkordhöhe, ist die Sulamit. Und dann, jetzt schnell ein Blick auf das späteste Leben Salomo mit den vielen Frauen, wo ein Volk nach dem anderen, eine Heilskörperschaft nach dem anderen in den Liebeshaushalt des Sohnes Gottes aufgenommen werden wird. Was bei Salomo die dunkelste Schattenseite bedeutet, ist bei Christus das Wunderbarste. Wir haben da gestern etwas vom Schatten gehört. Salomo, Schattenriss auf Christus. Sulamit, auf die von Christus geliebten Erstlinge war es, die die Gnade Gottes zum Frieden gebracht hat. Die sagen können, er, Salomo, Christus, ist unser Friede. So. Dann erscheinen neben Salomo und der Sulamit, erscheinen Töchter Jerusalems. Ja, jetzt denkt einmal, diese Sulamit, seine erste Frau, seiner ersten Liebe, war die Tochter des Pharao. Jetzt blickt einmal die Töchter Jerusalems an, die zuschauen müssen, nicht von königlichem Geschlecht, vom Stamme Juda, aus Israel und so weiter, die zusehen müssen, was dieser wunderbare König voller Gottesweisheit und Herrlichkeit sich erlaubt. Nicht? Und kein Nathan und kein anderer Prophet und kein Wort Gottes kommt und sagt, halt, Salomo, kommt gar nicht in Frage. Wenn Salomo Christus darstellt und die Sulamit eine geistliche Heilskörperschaft oder Person, die gerettet ist, dann dürfen wir jetzt die Töchter Jerusalems nicht als gewöhnliche Töchter Jerusalems lassen, sondern auch sie stellen geistliche Formationen, geistliche Körperschaften dar. Nämlich, alle die Fürstentümer und Gewalten in den heiligen himmlischen Örtern. Bitte, wenn Salomo nach dem Gesetz gehandelt hätte, dann hätte er nur eine Tochter Israels nehmen dürfen. Was macht er? Die lässt er auf der Seite, sieht sich um, ringsum, und wählt ausgerechnet diejenigen, die nach dem Gesetz zuletzt daran kämen. So. Ist das ein Schatten? Scharf umrissener Schatten? Sehr dunkel? Sehr dunkel. Und was haben wir gelernt? Dass, je mehr das der Fall ist, der Körper, der den Schatten wirft, in einem umso wunderbaren, blendenden Licht steht oder geht. Was hat Christus, der Vater, als es sich darum handelte, für seinen Sohn ein Weib zu suchen? Hat er eine Tochter Jerusalems gewählt, die droben ist im Himmel? Eine himmlische Körperschaft. Es gibt ja in Jerusalem, das droben ist. Nicht? Antwort? Nein. Hat er aus der Riesenmenge von Fürstentümern, Thronen, Herrschaften, Gewalten in der unsichtbaren Welt an allerheiligster Stelle gewählt? Nein. Er hat sämtliche Himmel und ihre Herrlichkeiten und ihre Reiche wie durchzogen. Herab, hinweg, hinab, hinweg. Und wo ist er gelandet? Auf unserer verfluchten, blutgetränkten Erde. Hat er sich das Heilige Römische Reich Deutsche Nation ausgesucht, um zu landen? Hat er sich das babylonische Weltreich oder Babylon ausgesucht? Oder Athen oder irgend so etwas Berühmtes?
Das Land der Kanaaniter, der Verfluchten.
Das Land Kanaans hat er ausgewählt. Verflucht sei Kanaan. Ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Weit mache es Gott dem Japhet und Kanaan sei sein Knecht. Gepriesen sei der Gott Sems und Kanaan sei sein Knecht. Also wo geruhte die Liebe Gottes anzutreten, um das Wunderbarste ihrer Liebe zu vollbringen? Erstens auf unserer Erde. Und unsere Erde ist im Blick auf die gesamte Schöpfung der Himmel und ihrer Herrlichkeit und der Erde. Unsere Erde ist der Ort, den die Schrift in den Ordnungen des Hauses Gottes nennt, außerhalb des Lagers, wo die Sünde konzentriert lagert. Das ist unsere Erde. Wollte er kommen, um verherrlicht zu werden, oder kommen, um sich zur Sünde machen zu lassen? Und in diesem Land Kanaan, das unter siebenfachem Fluche stand, in diesem Lande Kanaan wohnte zu der Zeit, als er kam, der Sohn Gottes. Welches Volk? Nicht mehr Israel als ganzes Volk, von den 12 Stämmen nur wenige Überreste, Juda. Und von Juda lesen wir, deine Sünden verglichen mit Sodom und Gomorra sind gleich dem Doppelten. So. Also hat sich der Sohn Gottes mit welcher Tochter eins gemacht? Genau mit der Tochter, von welcher Jesus sagt, nachdem sie ihm sagen, wir haben Abraham zum Vater, was willst du eigentlich? Sagt er, wer ist euer Vater? Ihr seid von dem Teufel eurem Vater. So, und wen stellt der Pharao dar? Genau den. Das Volk der Juden war zu jener Zeit völlig inspiriert vom Feind, von Satan. Vielleicht kommt jemand von uns dann beim Lesen an die Stelle, Salomo hat nun seine vielen Weiber. Und jetzt kommt noch das Schrecklichste, wer weiß was. Er wird alt und älter. Jetzt kommt es noch so weit, dass diese ausländischen Frauen sein Herz wem zuneigen? Den jeweiligen Göttern dieser Nation. Jetzt sich aber ganz aus, nicht? Ist es Gottes Ordnung, dass jedes irdische Volk mindestens einen Engelfürsten über sich hat? Haben wir gelernt, ja. Und diese Engelfürsten nennt Gott, wie wir gehört und gesehen und haben und lesen können, Götter. Jeder Einzelne ist ein Gott, den Gott bevollmächtigt hat, ein ganz bestimmtes Gebiet des Kosmos, der Schöpfung zu beherrschen, wie als Gott. Und über jede einzelne der 70 Nationen auf der Erde hat Gott je einen Engelfürsten mit seinen Heerscharen und Untergruppen als verantwortliche Chefs eingesetzt. So. Diesen Fürstentümern, die aus der unsichtbaren Welt die irdischen Völker beherrschen, erhalten von Gott beinahe Vorwurf über Vorwurf, weil sie ihre Verwaltung nicht nach göttlichen Ordnungen und Maßstäben durchführen, sondern jeder von ihnen möchte gern, entschuldigt aber sich so, der Erste sein. Und spannen das ihnen anvertraute Volk so ein in ihr Gespann, in ihre Zügel, dass es möglichst, nicht, auf der Erde auch an welche Stelle kommt. An erster Stelle. Da steht ein Wort, glaube ich, im letzten Johannesbrieflein, im dritten. Da ist ein gewisser Dionerges oder Treffes, der unter ihnen immer gern der Erste sein möchte. Was heißt Dios, Genitiv von Zeus oder Jupiter? Jupiter ist am Himmel der größte Planet, der Erste. Von Jupiter genährt heißt der Betreffende, nicht? Von Zeus genährt. War Zeus einer der Götter? Ja, gell, wir sagen Quatsch, nicht? Und die Wissenschaft, die die Studenten plagt mit diesen griechischen Helden sagen und Göttergeschichten, sagt, das sind Märchen, nicht? Eigenartig. Vor der Schrift sind das ungeheure Realitäten. Ja. Und jetzt wissen wir, dass Gott diesen Göttern sagt, ich habe allerdings gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Aber ihr werdet umkommen wie Adam. Denn ihr seid schuld an dem Elend, das die Menschheit betroffen hat. So. Also, sie kommen in ein furchtbares Gericht, haben wir nicht im Judasbrief etliches gelesen.
Ein Kuriosum sei gleich hier genannt. Wir haben gehört, jeder von den Engelfürsten will der Erste sein. Ja, wer ist denn der Erste? Bitte? Ja? Wer hat es gesagt? Michael ist der Erste. Wird allerdings auch genannt, in Beziehung zu Gabriel, einer der Ersten.
Ja.
Der beiden Ersten. Ja. Aber das wollen wir mal liegen lassen. Also Michael ist der Erste, Engelfürsten. Nun etwas für die Schweizer nicht ganz Angenehmes. Wer ist das Volk, das von diesem Michael betreut wird?
Israel.
Israel. Und welches Volk hat sich Jahrtausende lang für das Volk gehalten, das von dem Michael betreut wird?
Deutschland.
Bitte?
Deutschland.
Deutschland? Der deutsche Michel. Daher kommt der Begriff vom deutschen Michel, der deutsche Michael. Daher kommt das. Dass wir glaubten, Deutschland, Deutschland über alles, wir haben da Michael.
Bitte, nicht, bitte, Deutschland, Deutschland über alles, da haben wir es ja nicht.
Ja, ja.
Nicht? Das ist der Engelfürst von Deutschland, der übrigens von Gott eine Erstlingsstellung hat. Er sollte sie aber in göttlicher Art und Weise handhaben. Der Erste sollte aller Diener sein. Wenn einmal alle, die ganze Menschheit, in das Heil Gottes eingetreten sein wird, alle Nationen in die Glückseligkeit der Erlösung in Christo Jesu einverleibt sind, dann wissen Sie noch, dass wer noch nicht ins Heil zurückgeführt wurde, ihre ehemaligen Götter, die schmachten immer noch im Gericht. Ist es dann wieder göttlich, wenn die eine und andere Nation in der Herrlichkeit der Liebe Gottes begnadet dasteht, in unvergleichlicher Herrlichkeit, sich einmal an die Brust Jesu lehnt und sagt, ja, und ist für diese da, die du einmal über uns geordnet hast, gar keine Hoffnung? Gar keine Hoffnung? Wäre das wieder göttlich, so etwas? Ganz normal in der Liebe Gottes. Und so werden sie, die Erlösten, das Herz ihres Herrn zu denen neigen, die dem Fluch und dem Gericht verfallen waren. Wir sind zum Glück wieder zurückgekommen in die Zusammenhänge des Hohen Liedes, weil eben Salomo hier die Hauptrolle spielt. Und nun, diese Töchter Jerusalems, das sind alle die Lebewesen oder Körperschaften in der ganzen Schöpfung Gottes, wo eine in den Überhimmel und den Himmel am Throne Gottes herrlicher ist als die andere. Wir denken an die heiligen Myriaden von Engeln. Wie haben die, nicht denken wir an diejenigen heiligen Engel, die die gesetzgebende Behörde waren. Das Gesetz angeordnet durch Engel, auf Anordnung von Engeln hin, nicht hin, hat Gott das vollziehen lassen. Dass die jetzt zuschauen mussten, wie der Heilige Gottes zu ihnen herabkommt und sie links und rechts stehen oder liegen lässt, immer weiter hinab, immer weiter hinab. Und auf der verfluchten Erde wird
wie ein Mensch und dann noch in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde nach außen. Das war dem Gesetz unmöglich. Da hat der große Salomo genau das getan, was er nach dem Gesetz der Meder und Perser zuletzt hätte tun sollen. Stimmt die Linienführung? Gestattet, dass ich da ein wenig Eifer an den Tag lege. Ich hoffe, es sei göttlicher Eifer. Die Wächter, die da erscheinen, ab und zu wieder im Lied der Lieder, die Wächter, die wachen in Treue über die Stadt Jerusalem und über Israel, Tag und Nacht, preisen Gott und so weiter. Und jetzt huscht bei ihnen eines Nachts so eine eigenartige Gestalt da herum, schwebt wie ein Geist durch die Gassen Jerusalems, nicht? Und was haben die Wächter sofort ihres Amtes walten für einen Eindruck? Ja, da ist eine Wahnsinnige oder eine weiß nicht was, nicht? Die müssen wir verhaften, sie zur Rede stellen und entsprechend behandeln.
Nicht? Schleier wegreißen.
Reißen die Schleier weg und schlagen sie. Wen schlagen sie? Die sagen kann, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Ich suche ihn in den Nächten und finde ihn nicht. Ich mache mich auf, um meinen Geliebten zu suchen in der Nacht, in den Nächten. Haben wir das auch schon getan? Wenn uns unheimlich zumute war in einer Finsternisperiode unseres Lebens? Haben also die Wächter, das sind die großen Engelfürsten, die Gott als Wachpost im ganzen Kosmos aufgestellt hat, um zum Rechten zu sehen. Engel. Bitte Buch Daniel lesen, nicht? Und die Wächter kamen vom Himmel und sprachen und handelten so und so. Die Wächter. Haben die Engel Verständnis für uns, wenn wir den Herrn Jesus so sehr lieb haben? Und uns so eigenartig benehmen ihm gegenüber? Nein. Also da stimmt was nicht, also da müssen wir eingreifen und zum Rechten sehen. Und dann sind es sie, die uns schlagen mit den Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung stehen. Das können Menschen sein oder irgendwelche Umstände.
Engel haben, jetzt erschreckt ja nicht, keine Liebe und sind nicht gezeugt aus der Liebe. Es gibt keine Engelväter und gibt keine Engelmütter und gibt keine Engelkinder und keine Engelenkel. Die gibt es nicht. Engel sind einzeln geschaffene, ausgestanzte, geschnitzte Figuren, die von einem ganz anderen Prinzip leben und entstanden sind als wir, die wir aus der überströmenden Liebe vom Mann zu Weib unter Schmerzen und unter Lust und Wonnen gezeugt und unter Leiden geboren werden. Wir laufen auf einem ganz anderen Prinzip, auf einem viel höheren Prinzip als die Engel. Deshalb sind wir nach Kolosser 2, Vers 10 über die Engel emporgehauptet.
Ja.
Das ist eine Wahrheit, die wird nirgends verkündigt.
Und nur noch einige Einzelheiten. Wir haben doch etwa verstanden, was es nun bedeuten dürfte, er, der Sohn, zum Vater gebetet, küsse mich mit den Küssen seines Mundes. Eigenartige Begründung, denn deine Liebe, deine Gottesliebe ist besser als Wein. Da denken wir ja nur, selbstverständlich, kommt ja gar nicht in Frage, überhaupt verglichen zu werden. Ja, so können wir nur wieder reden, wenn wir unseren Verstand und unsere weltlich sogenannte Einsicht in Gang setzen. Denn deine Liebe ist besser als Wein. Jetzt, wer ist der wahrhaftige Weinstock? Christus. Wofür ist der Wein des gewöhnlichen Weinstocks ein Symbol? Für das Blut des Christus. Er ist der Weinstock und das Getränk, der Saft des Weinstocks, stellt das Blut des Christus dar. Aha. Ist das Blut des Christus, das der wahrhaftige Wein, der Wein Gottes, vom wahrhaftigen Weinstock. Letzten Endes seine Seele, sein Blut, das ist seine Seele, die er ausgeschüttet hat, den Tod. Ist das Blut des Christus etwas Wunderbares? Ganz Wunderbares. Und nun hat sie verstanden, es gibt noch etwas, das überragend herrlicher ist als das Blut des Christus. Nicht? Oh. Was sagt sie?
Liebe.
Deine Liebe. Deine Liebe ist
besser.
Noch besser als Wein. Als das Blut des Sohnes. Warum? Ganz selbstverständlich vor Gott. Wer oder was ist größer? Die Opfergabe, die dargebracht wird, oder der, der die Opfergabe darbringt? Wer ist größer? Und der die Opfergabe seines Sohnes darbringt, ist wer? Gott. Und Gott ist die
Liebe.
Und wenn ich meinen Leib opferte und alles dahin gebe, was ich bin und besitze und vermag zu tun, und hätte der Liebe nicht. Wenn ich mein Blut fließen ließe, zur Vergebung der Sünden, nicht? Und es wäre nicht aus Liebe geschehen, was wäre es nütze? Nicht.
Manche werden erschrocken sein und das Gefühl gehabt haben, unser lieber Bruder Muhl setzt ja den Wert des Blutes Christi herab. Sind manche erschrocken? Sagt mir ruhig ja.
Heilsamer Schreck vor
ihr. Sagt mir ruhig ja. Ich will euch jetzt nur mit einem kleinen paulinischen Wörtlein beweisen, dass es wirklich so ist. Der Beweis war ein bisschen schwer und umständlich, aber richtig und gut. Aber ich will jetzt euch einen paulinischen geben, denn jedes Kind sofort versteht. Hört. Christus ist für uns gestorben. Das ist doch das Höchste. Das Blut Christi, der Tod, die Erlösung. Ja, noch mehr. Der auch auferweckt ist. Noch was? Jawohl. Der zur Rechten Gottes ist. Noch was? Ja, der sich für uns verwendet. Also hier wird gesagt, er ist gestorben. Noch mehr. Er ist auferstanden. Noch mehr, er sitzt zur Rechten Gottes. Noch mehr, er tritt für uns und alle ein. Das ist der paulinische Beweis nach Römer 8, Vers 34. Dass das Blut so groß und so wichtig, so zentral, es ist, dass eben dass das Fundament ist, aus dem noch größere Dinge hervorwachsen. Ich weiß, wer das zum ersten Mal hört, der erschrickt.
Ist gut.
Ich bin gut. Vor Jahren, als ich das zum ersten Mal sah, bin ich auch erschrocken. Heute nicht mehr. Heute sehe ich es in der Totalität, in der Ganzheit.
Lieblich an Geruch sind deine Salben. Alles Salböl und Salben sind Dinge des Heiligen Geistes. Alles, was Wirkung des Heiligen Geistes ist, kann nur einen Wohlgeruch verbreiten. Können wir uns merken. Sehnt sich Gott nach Wohlgerüchen, nach einem duftenden Wohlgeruch? Etwa nur im Gesetz? Was schreibt Paulus? Das, was wir ihm darbringen, Gott, die Danksagung, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch durch den Heiligen Geist. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Christus steht vor uns. Was heißt Christus auf Deutsch? Der Gesalbte, in welchem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnte. So. Was wäre es uns nütze geworden, gewesen, wenn der Sohn Gottes die ganze Gottesfülle in ihm, in sich tragend,
immer für sich in sich eingeschlossen bewahrt hätte. Was wäre uns das nütze geworden? Nichts. Umso mehr wären wir gegenüber dem, der von keiner Sünde wusste, in vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit dastehen, wären wir umso furchtbarer ins Gericht versunken. Und nun, was hat sie erkannt? Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Das heißt, die Fülle des Geistes, die in dir als dem Sohne Gottes wohnte, ließest du eines Tages ausschütten. Er hat sich selbst seiner Herrlichkeit entleert. Er hat die Fülle der Gottheit ausgegossen. Stimmt? Seinen Geist in unsere Herzen, seine Liebe in unsere Herzen. Hat sie es richtig verstanden, die Sulamit? Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Wer hat das auch verstanden? Erstens die Maria in Bethanien. Was hat sie getan? Kostbares Alabastergefäß mit einer noch kostbaren Narde. Und was macht sie? Nicht wissen, was sie tut? Einfach von der überwältigenden Liebe des Herrn Jesus. Nicht anders können, als das Wunderbarste, was sie hatte, nehmen. Zerbrechen, um den duftenden Wohlgeruch auszuschütten über sein Haupt, seine Füße, sodass das ganze Haus erfüllt wurde mit diesem duftenden Wohlgeruch. Sie wusste nicht, was sie tat, aber lesen wir schnell im ersten Kapitel, Vers 12. Während der König an seiner Tafelrunde war, gab meine Narde ihren Duft. Hat Maria wohl an diese Stelle gedacht? Ich glaube kaum. Dürfen wir uns auch gelegentlich an den Tisch des Herrn setzen? Dürfen wir dann auch? Wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Was für einen Schatz? Die Fülle des Christus. Dürfen wir auch unser Gefäß zerbrechen lassen, als Brot brechen lassen? Und das, was Gott uns geschenkt hat, mit uns gefüllt hat, ausströmen lassen, verströmen lassen, zu einem duftenden Wohlgeruch dem Herrn. Deshalb lieben dich die Jungfrauen, lieben wir den Herrn, als diese reine Jungfrau, die Paulus den Auftrag hat, Christus als ihrem Mann zuzuführen, lieben wir ihn. Warum lieben wir ihn? Weil wir sagen können, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Du hast deine ganze Gottesliebe in unser Herz ausgegossen. Hast deine ganze Geistesfülle in unser Herz ausgegossen. Haben wir ihn deshalb lieb? Deshalb lieben dich die Jungfrauen. Merken wir, wie wir uns vom Geiste Gottes und vom Worte Gottes lösen lassen können von den irdischen, vergänglichen, nicht sehr duftenden Dingen. In diese Herrlichkeit hinein. Lass mich noch vielleicht zwei Punkte herausgreifen. Wenn es dann heißt, er hat mich in seine Gemächer geführt, in seine verborgenen Schatzkammer, intimsten Geheimnisse Gottes. Stimmt das für uns? In seine Gemächer geführt. Wen? Sind wir etwa besser als Israel? Wisst ihr, warum Israel zugrunde gegangen ist gegenüber der Person Jesu? Weil wir in den Augen Gottes erbarmungswürdiger erfunden wurden als Israel. Deshalb kamen wir zuerst dran. Wir sind die Tochter des Pharao, die Erste. Zu welcher Kategorie von Sündern gehört der Apostel, der Saul von Tarsus? Ist der dritte Klasse oder fünfte? An erster Stelle. Wir sind von Haus aus diejenige Körperschaft, gemessen an der Heiligkeit des Sohnes Gottes, mit welcher er sich zuletzt hätte eins machen lassen dürfen. Stimmt's bei mir?
bei uns. Adolf?
Die Letzten werden die Ersten sein.
Aha. Ja. Wunderbar. Aber nun, Vers 5. Ich bin schwarz. Kann das jeder von uns unterschreiben? Ich sofort. Aber anmutig. Töchter Jerusalems, nicht? Neidisch blicken die auf sie. Da hat der Salomo sich da geleistet. Kein Widerspruch, nichts. Gelingt ihm alles mit dieser Tochter des Pharao, nicht? Der baut ihr ein eigenes Haus, gerade neben dem Tempel, neben seinem eigenen Haus und. Wird verherrlicht. Und sie spricht, ihr Töchter Jerusalems, ich weiß wohl, wer ich bin und woher ich komme. Ich bin die Letzte, die dem Salomo, mit Salomo in seine Liebe eingeführt werden könnte. Aber bitte, ihr Töchter Jerusalems, ich bin schwarz, ich bin Finsternis. Ich bin ein Gefäß des Zornes von Haus aus. Aber anmutig, das heißt auf Deutsch, vor Salomo wohlgefällig. Sind wir wohlgefällig vor Gott? Wenn ich sage, ich bin schwarz, voll Sünde vom Scheitel bis zur Sohle, in dem Moment bin ich vor Gott angenehm gemacht, in dem Geliebten. Wie die Zeltbehänge, wie die Zelte Kedars, so schwarz, das sind die Araberzelte, wie die Zeltbehänge Salomos, so anmutig, so herrlich. Was haben wir heute früh gelernt? Was haben wir in der Morgenstunde gelernt? Bitte? Gegensätze, die unvereinbar scheinen und vor Gott Selbstverständlichkeiten sind. Hier haben wir Schwarz und Weiß vor uns. Hier haben wir tiefste Erniedrigung und Demütigung und Blamage und Fluch vor uns auf der einen Seite und gleichzeitig ist in dieser schwärzesten Seele, nicht, von Weib, was der Fall? Das Wohlgefallen des Friedefürsten. Wir sind nach außen, der Leib zwar ist tot um der Sünde willen, der alte Mensch, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wir sind die elendesten aller Menschen in uns selbst. Wir sind vor Gott, in der Gnade Gottes, die Herrlichsten, in den Augen des Salomo. Letztes Wort, das ich herausgreife. Vers 7 und 8. Jetzt macht sie sich an den Geliebten heran, mit einer gewagten Frage. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du? Wo lässest du lagern am Mittag? Sie merkt, was ich jetzt wage, ihn um Antwort zu bitten, ist unheimlich gewagt. Sie will nämlich nichts weniger wissen als erstens, wo weidest du? Ist er der gute Hirte? Der Oberhirte, der Chef, der Erzhirte, der Urhirte. Wo weidest du? Wo lässest du lagern am Mittag? Und jetzt müssen wir eben die Schrift kennen, die sagt, der Weg des Gerechten wird immer heller bis zur vollen Mittagshöhe. Der Mittag bedeutet die Höhe der Vollendung, der Gedanken Gottes. Das ist der Mittag Gottes. Da gibt es keinen Sonnenuntergang und dergleichen mehr. Da geht es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wo lässest du lagern in der Höhe der Vollendung? Also was will sie wissen? Die Liebe, mit der du mich geliebt hast, aus der tiefsten Tiefe zu dir gezogen hast, aus lauter Güte. Du kannst ja nicht anders, als alle die, die besser sind als ich, eines Tages auch als guter Hirte zu leiten und zu führen und in eine Vollendung zu geleiten, wo sie endlich in letzter Gottesruhe vollendet, ruhen können. In die Ruhe Gottes eingegangen sind. Eine gewagte Frage. Im Blick auf alle Gerichte Gottes verstehen wir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Die Frage, Herr, ich weiß, du kannst nicht anders, aber ich möchte darin Verständnis von dir bekommen. Wie? Und dann kommt die sonderbare Antwort. Du weißt das nicht? Du Schönste unter den Frauen? Also wenn jemand von uns an den Herrn, zum Herrn Jesus kommt, Herr Jesus, ich weiß, du weißt da, wie ich dich lieb habe, aber wie ist es da mit meinem Bruder, der so in Sünden verstrickt durch den Unfall umgekommen ist? Ist für den auch noch Hoffnung? Er hat dich sogar abgelehnt. Wo weidest du? Wo lässest du ihn einmal lagern? In der Höhe der Vollendung? Das ist eine gewagte Frage. Wie antwortet er? Du hast mich so lieb und weißt das nicht. Also haben wir ihn noch mehr lieb? Trauen wir ihm noch mehr zu? Damit er nicht uns sagen muss, du weißt das noch nicht und hast mich so lieb. Amen.